Ja, wir haben schon einiges über den ersten Petrusbrief gehört und aufgrund des Themas des Gottesdienstes und der Schriftlesung haben wir vielleicht schon einen Eindruck, worum es im Predigttext gehen wird. Ich werde den Predigttext jetzt vorlesen. 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 21. Ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die ich bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn ihr richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt, doch erst jetzt am Ende der Zeiten ist er für euch erschienen, so dass alle ihn sehen. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Ja, ich habe ja in dem Einstieg vor dem Lobpreisteil versucht, euch in den Kontext des ersten Petrusbriefes mit hineinzunehmen und das so in den Kontext auch zu unserer Zeit zu setzen. Und von daher spricht Petrus uns auch heute an. Und wir werden nun die einzelnen Schritte, die der Text geht, nachvollziehen. Es geht heute um sichtbaren Glauben, um Glauben, der mehr ist als eine Idee, um Glauben, der sich in unserem Verhalten, in unserem Handeln niederschlägt. Ich werde nacheinander über die Wichtigkeit unseres Handelns und die Hoffnung unseres Handelns sprechen. Ja, der Petrus ist klar in seinen Anweisungen. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Die Zeiten, die sind hart für Nachfolger Jesu und darum zeigt Petrus gerade nochmal, worauf es ankommt. Es ist wichtig, dass sich das, woran man glaubt, auch im Lebenswandel niederschlägt. Gerade weil die Jünger Jesu unter Druck stehen. Es soll ein Unterschied im Verhalten erkennbar sein. Im Vergleich zu dem Verhalten als Nichtchrist oder also zu dem, was man früher so gemacht hat oder im Vergleich zu den Irrwegen, die man auch als Glaubender manchmal geht. Ich für meinen Teil finde da jedenfalls auch genug. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Petrus fordert uns zum Gehorsam auf gegenüber Gott und ruft seinen Adressaten in Erinnerung, dass Gott nicht nach Ansehen oder Beziehungen richtet, sondern nach Verhalten. Denkt daran, schreibt er, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Und kommt deshalb zu dem Ergebnis, deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott werden. Also es hilft dir nicht, in einem christlichen Haushalt geboren zu sein, von frommen Eltern erzogen worden zu sein, einen christlichen Partner zu haben und als Erwachsener getauft worden zu sein, wenn das nicht mit deinem Lebenswandel als Christ übereinstimmt. Es kommt eben darauf an, wie du deinen Glauben lebst. Mit welcher Perspektive? Als Christen gehören wir nicht in diese Welt. Als Christ bist du von Neuem geboren, als Bürger des Reiches Gottes. Und das kommt auch in dem Thema vom Bundesrat zum Ausdruck, unsere Ausrichtung, dein Reich komme. Du lebst zwar in der Welt, aber du bist nicht von der Welt. Und dementsprechend soll das, was in dieser Welt wichtig ist, für dich erst an zweiter Stelle kommen. Das dazugehörige Bild als Vergleich findet sich im Alten Testament. Also so wie das Volk Israel nicht nach Ägypten gehört, sondern die Situation des Wohlstands, den sie dort trotz der Sklaverei hatten, auch verlässt und das Volk dann halt, sage ich mal, auch in Wüste Richtung, Kanaan, Richtung gelobtes Land zieht, sollen auch die Nachfolger Jesu auf dem Weg sein. Und das unterstreicht auch das Zitat, das wir aus dem Gesetz, das wir in der Schriftlesung hatten. Das wird ja dem Volk auch in der Wüste übergeben. Ihr sollt heilig sein, sagt Gott, weil ich heilig bin. Also die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, die hat Konsequenzen. Heilig, das ist nicht primär etwas Würdiges und Wertvolles. Also heilig, das bedeutet abgesondert, ausgesondert. Und das ist die Frage, warum wird etwas abgesondert oder ausgesondert? Dann kann man sagen, ja, weil es besser ist als die anderen. Aber das ist nicht das Erdenken Gottes. Also nicht deine Würde oder deine Größe, deine Fähigkeiten machen dich zu einem Heiligen, sondern der Ruf Gottes, seine Berufung in die Nachfolge. Es kommt darauf an, dann diesen Ruf mit Leben zu erfüllen. Weil Gott dich ruft, bist du ein Heiliger. Weil Gott dich ruft, bist du ein Ausgesondert, aber ausgesondert nicht zu einem Leben in der Selbstisolation, sondern einem Leben im Alltag, so wie wir es auch in der Schriftlesung gehört haben. Nicht nur einmal, sondern jeden Tag immer wieder neu. Und darum geht es Petrus hier. Es reicht nicht, einmal die Fleischtöpfe Ägyptens hinter sich zu lassen, sondern es kommt darauf weiter beständig unterwegs zu sein, bis man am Ziel ist. Wir tun es heute schwer so mit der Idee des Abgesondert oder des Ausgesondertseins, weil früher war das so, dass unsere Gemeinden abgesondert waren. Ein eigenes Milieu mit eigenen Regeln, in dem sich sämtliche sozialen Kontakte abspielten, zumal man auch nur untereinander heiratete. Im Kontext des 19. Jahrhunderts hatte das seine Berechtigung gehabt. Wenn sich ein Mensch zu Christus bekehrte, dann ging es für ihn da oft darum, aus unguten Lebensmechanismen herauszukommen, aus Gewalt, Alkoholismus und Vergnügungssucht. Menschen, die sich Christus neu zuwandten, die brauchten ein stabiles, neues Milieu, in dem sie eine neue innere Heimat finden konnte, ohne den alten Versuchungen ausgesetzt zu sein. Und wir Baptisten waren auch nicht die einzigen, die in ihrem eigenen Milieu lebten. Ebenso abgeriegelt von anderen lebten auch andere Milieus, das Arbeitermilieu, das liberal großbürgerliche Milieu, das katholische Milieu. Aber heute in einer Welt, in der sich die Milieus zunehmend auflösen und nicht mehr existieren, müssen wir uns in anderer Art von unserer Umgebung unterscheiden. Und ich denke, zu dieser Abgeschiedenheit von früher will auch heute niemand mehr zurück. Wohin es stattdessen geht, ist aber auch noch nicht ganz klar. Und ich denke, primär geht es heute darum, dass du für dich herausfindest, was heißt das? Was heißt Selbstbeherrschung, ganz konkret auch für dich? Was heißt das für dich, nicht in alte Gewohnheiten zurückfallen? Oder in welchem Bereich deines Lebens geht es darum, etwas zu tun, aktiv zu werden und nicht passiv zu bleiben? Und wenn dir das nicht von alleine klar wird, wenn du das nicht weißt, dann such den Kontakt zu deinen Geschwistern in der Gemeinde. Sprich mit anderen über Fragen, die du in dem Zusammenhang hast und deine Überlegungen. Aber es ist wichtig, dass dein Glaube Konsequenzen im Alltag hast. Nachher im Abendmahl wird Zeit sein, darüber nachzudenken, wie das konkret in deinem Leben aussehen kann. Ja, der zweite Punkt, die Hoffnung unseres Handels. Mir ist es wichtig eigentlich, dass in jeder Predigt Anstöße zur Verhaltensänderung da sind, aber meistens mache ich das nicht so direkt wie eben in dem Punkt. Ich höre das meistens auch bei Kollegen nicht so eindeutig und so direkt. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass wir eine evangelische Kirche sind und in der Tradition Luthers stehen. Zu Martin Luthers Zeiten waren Werke, gute Werke von immens großer Bedeutung. Und für Luther war das eben auch selbstverständlich, dass der Glaube im Alltag praktisch wird. Aber damals im 16. Jahrhundert kam die Gnade zu kurz und darum musste Martin Luther über 10 Jahre lang um die Frage ringen, wie er einen gnädigen Gott bekommt, bis er dann schließlich über der Lektüre des Römerbriefs Frieden fand. Und ich weiß nicht, ob unsere Gesellschaft heute ebenso wie im 16. Jahrhundert von der Werkgerechtigkeit durchdrungen ist und ob die Frage, wie man einen gnädigen Gott bekommt, heute ganz Deutschland elektrisiert. Und ich möchte nicht sagen, dass Martin Luther falsch lag, aber ich denke, es geht auch darum, dass wir nicht nur seine Worte ernst nehmen, sondern auch die Art und Weise, wie er die biblische Botschaft in den Alltag seiner Zeit überträgt. Damals hatten die Menschen Angst vor einem strafenden Gott. Ist das heute noch so? Ich denke eher, dass Gott oft als der liebe Gott wahrgenommen wird. Und das finde ich auch gut, weil man über Jahrhunderte hinweg den Menschen Angst gemacht hat mit einem falschen, furchteinflößenden Gottesbild. Und auf diese Weise wurden Menschen unter Druck gesetzt und manipuliert. Aber dadurch fällt heute auch leicht die Aufforderung weg, dass auch der liebe Gott von uns als Glaubenden eine Verhaltensänderung erwartet. Und ich habe den Eindruck, dass wir uns heute manchmal zu sehr an diese Botschaft der Gnade gewöhnt haben. Manchmal ist es bei uns mit der Selbstbeherrschung, mit dem Ablegen schlechter Gewohnheiten und dem tätigen Glauben nicht so weit her. Man gewöhnt sich sehr schnell daran, dass man versagt und fällt. Und schneller als einem lieb ist, leben wir in einer billigen Gnade. Eine Gnade, die keinerlei Auswirkungen auf unseren Lebensalltag hat. Ist es ein Wunder, dass dann eine Gemeinde an Attraktivität verliert? Aber auf der anderen Seite ist natürlich richtig, dass unsere Motivation zur Änderung unseres Verhaltens, das, was in unserem Leben bei uns anders wird, unsere Geistesgaben in unserem Leben, die wir entdecken, nicht der Grund unserer Hoffnung ist. Schon am Anfang unseres Predigttextes heißt es ganz klar, setzt eure Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Und dann ab Vers 18 kommt Petrus zu der anderen Seite des Aspekts der Aufforderung an die Christen, heilig zu werden. Nämlich, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir herausgerufen werden aus einer Gruppe von Menschen, von der wir uns ja erstmal nicht unterscheiden. Er schreibt, ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber und Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, das ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Also so wichtig auch unser Verhalten ist, es ist immer der zweite Schritt, es ist immer nur eine Antwort immer auf das, was Gott vorher schon getan hat, eine Antwort auf das, was Gott getan hat durch Christus. Und seit Aschermittwoch geht es ja in der Passionszeit immer wieder um das Leiden Christi, um seinen Weg nach Golgatha und indem Jesus für uns stirbt, indem er stellvertretend sein Blut für uns vergießt, haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, uns um ein klares, nüchternes Denken und Selbstbeherrschung zu bemühen, wie es gleich im ersten Vers heißt. Das Bild, das dahinter steht, das stammt auch aus dem Alten Testament und zur Zeit des Apostels Petrus ist das auch noch ein sehr anschauliches Bild. Damals werden im Tempel in Jerusalem Tiere geopfert zur Vergebung von Schuld. Der Tod des Tieres auf dem Altar ist ein Opfer, das den Menschen, der dieses Opfer veranlasst hat, wieder mit Gott versöhnt. Das Leben des Tieres wiederum steckt in dem Blut des Tieres. Das Blut ist darum das Mittel, das von der Schuld reinigt. Für die Menschen damals ist das sehr anschaulich. Sie sehen im Tempel täglich, wie Opfer dargebracht werden. Wir tun es heute schwerer, weil das Ausgangsbild in unserem Leben keine Rolle mehr spielt. Alles als Menschen, die an Gott glauben, verstehen wir das natürlich. Also oft hat die Botschaft, dass Jesus stellvertretend für uns leidet und gestorben ist, eine große Rolle gespielt auf unserem Weg zum Christensein. Aber wie sieht das bei unseren Kindern aus, bei der nachfolgenden Generation? Es gibt Christen, die dem Bild darum heute ihre Gültigkeit absprechen. Ich bin da anderer Meinung. Für mich steckt in dieser Aussage, dass Christus einen Preis bezahlt hat, den ich nicht bezahlen kann, nach wie vor ein großer Schatz des Glaubens. Und das macht gerade die gute Nachricht aus, das Evangelium aus, dass wir von der Selbstrechtfertigung befreit sind. Wir müssen uns nicht mühsam auf einer Steinleiter der guten Werke zu Gott hocharbeiten, immer weiter und dabei das Gefühl überdrücken, dass es doch sowieso nicht reicht. Das Gefühl trügt nicht. Es ist so. Du kannst es nicht schaffen. All deine Selbstrechtfertigung, deine Bemühen vor Gott und natürlich auch den Mitmenschen in einem guten Licht dazustehen, ist eine Investition in vergängliche Werte. Auf dem ersten Blick sieht alles gut aus, aber damit kann es ganz schnell auch vorbei sein. Und das haben wir auch in den letzten Jahren hier in unserem Land erfahren. Da muss nur ein Idiot in Moskau auf die Idee kommen, seine persönlichen Traumata bekämpfen zu müssen, indem er einen Krieg von Zaun reißt. Und schon haben wir eine Inflation von 10% und nichts ist mehr mit der Stabilität des Euros. Das, was du selbst zu deiner Rechtfertigung in die Waagschale werfen kannst, sieht in guten Zeiten sicherlich eindrucksvoll aus. So wie der Euro oder die D-Mark, so normalerweise, wenn die Wirtschaft brummt. Aber wenn es hart auf hart kommt, wirst du sehen, dass da nichts hintersteht. Die Bibel bringt das auf den Punkt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und genau darum kommt Jesus auf diese Welt. Darum lädt er uns mit seinem Leben, seinem Leiden und seiner Sterben und seiner Auferstehung ein, die ewige Selbstoptimierung und Selbstrechtfertigung hinter uns zu lassen. Weil schon alles getan ist, was zu tun ist. Der Preis ist bezahlt. Weil wir das erfahren haben, weil diese gute Botschaft, dass schon alles getan ist, in unser Herz gedrungen ist, sitzen wir hier. Aber ich habe den Eindruck, dass wir heute oft ja uns unsicher sind, wie wir diese Erfahrung teilen können. Vielleicht liegt das Problem darin, dass wir das vom falschen Ende her angehen. Also wenn ich heute mit meinen Geschichten von der Wende 1989 anfange, dann lacht ihr, vor allen Dingen die Jüngeren. Ebenso wie ich früher gelacht habe, wenn die Alten damals mit ihren Geschichten aus den Schützengräben des Zweiten Weltkriegs ankamen. Aber kann es sein, dass unser Zeugnis vom Glauben, unsere Bemühungen von Evangelisation, von der Kommunikation vielleicht auch Geschichten sind, die so in der Art keiner hören möchte? Auf alle Fälle nicht Leute, die in ihrem bisherigen Leben nichts mit Glauben zu tun hatten. Früher war es ja auch so, wenn man sich mit anderen Menschen unterhielt, da konnte man so eine gewisse religiöse Vorbildung voraussetzen. Und früher ging man davon aus, dass es auf alles eine Antwort gibt. So wie man früher an den Fortschritt glaubte, dass es immer irgendwie unterm Strich weitergeht, erwartete man auch von dem Glauben eindeutige Antworten, die Verkündigung der Wahrheit. Und in so einem Kontext kannst du dann mit den vier geistlichen Gesetzen punkten. Heute sind die Menschen an der Stelle misstrauischer, weil sie zu oft in negativer Hinsicht erlebt haben, wozu Menschen in der Lage sind, die von der einen entscheidenden Wahrheit sprechen. Das macht uns natürlich unsicher, aber gerade unser Predigttext hilft uns dabei, sich auf neue Wege einzulassen. Ich habe schon angedeutet, am Anfang und auch am Ende ist von der Hoffnung die Rede. Am Anfang heißt es, setzt eure Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Und in Vers 21 steht, durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt, dem große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Und ich glaube, an unserer Hoffnung haben die Menschen heute Interesse. Wenn wir gerade eben nicht in den Chor der Pessimisten um uns herum einstimmen, dass alles doch sowieso keinen Sinn hat, weil eh alles in den Bach runtergeht. Auf den ersten Blick mögen wir bei dem Predigttext irritiert sein, wenn wir uns fragen, wie denn das geht. Auf der einen Seite so die Betonung unserer Glaubenspraxis, der guten Werke und auf der anderen Seite die Betonung, dass Christus den Preis bezahlt hat und es eben gerade nicht auf uns ankommt. In unserer Hoffnung finden diese Positionen zusammen. Die Hoffnung ist die Klammer des Textes. Weil wir gerechtfertigt sind, haben wir Hoffnung. Und weil wir Hoffnung haben, werden wir aktiv und bleiben nicht still in unserem Sessel sitzen. Und weil wir Hoffnung haben, haben wir auch etwas, was wir den pessimistischen Weltuntergangsprophetien entgegensetzen können. Es ist eben nicht zu spät, noch etwas zu tun, weil schon alles Notwendige getan ist. Und gerade weil Christus schon alles Notwendige getan hat, weil er eingegriffen hat, dürfen wir hoffen, dass er diese Welt auch in Zukunft nicht im Stich lässt. Und aus dieser Hoffnung heraus, dass es Zukunft und Perspektive gibt, dürfen wir aktiv werden. Und ich bin mir sicher, dass diese Hoffnung auf Interesse stoßen wird und dieses Interesse auch dann nicht erlischen wird, wenn wir dann anfangen, vom Kreuz zu reden, vom Evangelium, von der guten Botschaft, dass schon alles getan ist. Amen.